Einen schönen guten Morgen euch allen. Ich heiße euch willkommen auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auch in sein Wort gucken und wirklich schauen, was der Herr für einen jeden heute Morgen zu sagen hat. Denn ich bin mir sicher, dass er einen jeden erreichen möchte. Ja, also lasst uns versuchen, wirklich die Ablenkungen, die wir so haben, alle abzulegen und wirklich die Ohren zu spitzen auf das, was der Herr heute dir sagen möchte. Wir sind in dem Epheser Kapitel 3 angekommen. Wir haben das letzte Mal das Kapitel 2 beendet. Und tatsächlich ist es so, wir wollen heute das gesamte Kapitel 3 durchgehen. Allerdings nicht so analytisch, sondern wir werden uns analytisch eher mit den Versen 14 bis 21 beschäftigen. Die ersten 13 Verse sind praktisch eine Wiederholung des Kapitel 2, eine Zusammenfassung und auch vom Kapitel 1. Und deswegen, wir wollen es aber ganz durchlesen, dass uns nichts entgeht und wir nichts verpassen. Ja, ich lese das einmal vor aus der Schlachterübersetzung. Epheser Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Deshalb bin ich, Paulus, der Gebundene, Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Erstmal bis hier. Ja, also wir haben hier gesehen, es wiederholt sehr stark tatsächlich das Geheimnis erneut, dass die Juden nun dazu, die Heiden nun dazugehören zu den Auserwählten. Dass es nicht alleine der Fokus auf die Israeliten liegt, sondern nein, jetzt sind auch wir relevant. Ja, wir sind die Heiden in dieser Sprache, in der Bildsprache der Bibel. Und es ist spannend hier zu sehen, dass das wiederholt wird. Es ist ein Lehrmeister. Es ist eine ganz wichtige Information für uns Menschen, dass Gott alle erreichen möchte. Er hat sich nicht eine Gruppierung ausgesucht, die ihm gefällt. Nein, Gott möchte wirklich alle erreichen. Und ja, über dieses Geheimnis, das greift Paulus hier noch einmal auf. Was ich ganz toll finde, ist einfach hier einmal diese Information, für alle, die es nicht wussten, Jesus Christus, der auch der wahre Gott ist, hat diese Welt auch erschaffen. Im Vers 9 sahen wir das. Und im Vers 10 sehen wir, wie wichtig Gemeinde ist. Ja, ich lese den einfach nochmal vor. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Wie will Gott der Welt zeigen und dem Himmel zeigen seine Weisheit? Durch uns, durch die Gemeinde. Es ist interessant, wie Gott wirkt. Durch uns, die wir schwach sind, aber die wir dennoch die Braut sind. Ja, die auserwählte Braut, die Jesus, den Gemahl letztendlich ja heiraten wird im Himmel. Und das ist letztendlich der Anfang von diesem Kapitel. Und dann geht es über zu einem Gebet, dass Paulus für die Gemeinde, für die Epheser gebetet hat. Und das wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen genauer uns angucken. Und ich bin mir sicher, da steckt für alle was drin heute Morgen. Lasst uns also nun den zweiten Abschnitt lesen des Kapitels, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeiten, der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Gut, das ist, es ist Gewalt hier. Das Gebet ist so intensiv. Ich finde es beeindruckend. Wenn ich bete, dann ist das wirklich nur ein Kratzen an der Oberfläche. Apostel Paulus war wirklich ein Mann, der ergriffen war von dem Geist Gottes und der durch und durch gewurzelt war in der Liebe und die komplette Fülle Gottes in sich hatte. Anders lässt sich das hier so nicht erklären. Ja, nach seinen Worten sehen wir das hier, wie intensiv dieses Gebet ist. Und deswegen, wie eine Frucht, wollen wir es heute Morgen abschälen und gucken, was der Herr für uns zu sagen hat. Lasst uns anfangen in Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das deshalb beantwortet eine Frage, die Frage weshalb, warum, warum. Und zwar, das ist die Frage, die gestellt wurde, ist, der Fakt, der jetzt vorausgeht, ist letztendlich, dass die Gemeinde dazugehört, dass sie auch zur Auserwählung Gottes gehört. Und deshalb beugt jetzt der Apostel Paulus sein Knie. Und zunächst einmal, er beugt sein Knie, das ist nichts anderes, als dass er im Gebet zu Gott kommt. Und dazu habe ich mir erstmal die Frage gestellt, wann Gemeinden, nicht einzelne Individuen, sondern Gemeinden als Kollektiv aufgehört haben, die Knie zu beugen, so wie es uns in der Bibel gezeigt wird. Es ist doch interessant, wenn man das Thema hat, von der Bibel vorgegeben hat auch, warum das so ist, warum beugen wir nicht die Knie vor Gott, so wie es Apostel Paulus gemacht hat, der doch ein Diener durch und durch war. Ich habe dazu Vermutungen, aber das kann sich auch jeder selbst mal fragen, warum beuge ich vielleicht nicht oder warum beuge ich mein Knie vor Gott? Es hat damit zu tun, kirchengeschichtlich, dass wir uns abgrenzen wollten von der Kirche. Es hat nicht direkt etwas zu tun mit der Beziehung zu Gott, sondern damit, dass wir nicht so sein wollten wie ein Ritual, was durchgeführt hat beim Gebet. Es soll nicht einfach ein Standard sein, sich hinzuknien und dann wie ein frommer Mann oder eine fromme Frau, Gläubige, zu beten. Aber dabei haben wir vergessen, dass vielleicht doch der Herr aufs Herz schaut. Und so wie wir letztes Mal gesehen haben, der Herr wünscht sich die Beschneidung am Menschen, aber am Inneren, ja, er möchte, dass wir innerlich beschnitten sind. Das heißt, wir dürfen innerlich in die Knie gehen. Und auch äußerlich, wenn wir es wollen. Dann ist das eine gute Sache, die uns hier als Vorbild vorgegeben ist. Das ist nicht verkehrt, sich zu beugen vor dem Herrn und ihm die Größe zuzuschreiben dadurch, die er hat. Die Herrlichkeit, von der wir vorhin gesungen haben, dass wir die bezeugen, auch durch unsere Körper, nicht nur durch die Stimme und durch das Reden, durch unser Handeln, sondern auch genau dadurch, dass wir wirklich uns erniedrigen vor ihm. Und das ist stimmig mit dem Vers 15, wie wir gleich sehen werden. Aber zunächst einmal sehen wir, ja, zu wem hat denn hier Apostel Paulus sein Wort gerichtet, sein Gebet? Zu wem hat er geredet? Er hat hier stets zu Gott, dem Vater, gesprochen. Nicht zu unserem Gott, Herrn Jesus Christus, oder zu unserem Gott, den Heiligen Geist, ist ja alles drei Gott. Und Er hat zu Gott gebetet. Zu wem sollten wir denn unser Gebet richten? Das fragen sich viele, die am Anfang im Glauben stehen. Und zunächst einmal fangen wir mal rückwärts an. Gott, der Heilige Geist, zunächst einmal ist der Tröster. Es ist der, der das Gebet eigentlich nimmt und übersetzt, vor Gottes Thron bringt. Ihn anzubeten, ist wie den Botschafter anzubeten. Es ist nicht eine Sünde, es ist nicht verkehrt, aber es ist die Frage, ob es zielführend ist. Apostel Paulus und die Bibel zeigt uns das nicht als Beispiel. Ich weiß, es tun viele Menschen, es ist nicht direkt verkehrt, aber man guckt nicht, was Gott will, weil er hat auch Anleitungen gegeben, wie wir beten sollen. Und da kommt der Heilige Geist direkt nicht vor. Nun, wenn wir weitergehen, oder noch ein Gedanke zum Heiligen Geist. Manchmal ist es so, und da sehen wir, es ist notwendig. Diese Übersetzung ist notwendig. Wir finden nicht die richtigen Wörter. Ja, unsere Sprache ist vielleicht eine Gossensprache. Wir haben uns erst bekehrt, sind irgendwelche Ex-Drogenhändler gewesen. Wir haben eine schlechte Sprache. Wir wissen nicht, wie wir richtig reden sollen. Oder wir sind von tiefer Trauer überwältigt. Ja, diese Zustände gibt es bei Menschen. Und sie können einfach nicht ihren Mund öffnen. Das Herz ist schwer. Sie können einfach nicht die Worte finden. Dann das Seufzen des Herzens wird übersetzt. Das sagt uns die Bibel. Und das ist echt wichtig, dass der Heilige Geist diese Aufgabe macht. Und er ist dennoch voll und ganz auch Gott, auch wenn er eine Aufgabe hier macht und eine Funktion unter anderem hat. Ja, dann kommen wir zu den anderen beiden, zu Jesus Christus, der auch Gott ist zugleich. Lass uns dazu mal aufschlagen. Das ist geschrieben im Johannes Kapitel 10. Im Johannes Kapitel 10, Vers 30, da steht etwas, was uns eigentlich gut hilft dabei. Ein ganz kurzer Satz, aber ein ganz heftiger Satz, Vers. Ich und der Vater sind eins. Hier redet Jesus Christus. Es bildet eine Einheit. Natürlich ist auch der Heilige Geist auch eine Einheit. Aber so wie der Vater und der Sohn eins sind, wird es nicht in der Bibel bezeugt. Und das heißt, es ist nicht verkehrt, zu Jesus Christus oder zu Gott, dem Vater, zu beten. Es ist beides richtig. Ja, das Gebet kommt an die richtige Stelle an und so erfüllen wir letztendlich den Willen Gottes. Und deswegen hat hier Paulus die Knie gebeugt und zu dem Vater gebetet, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, unseres großen Bruders. Ja, und es ist spannend zu sehen hier, wie es weitergeht. Vers 15, ich hatte ja gesagt, das wird fortgesetzt, der Gedanke des Kniens. Lasst uns mal gucken, was damit gemeint ist. Vielleicht im Vers 15, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Also jedes Geschlecht erhält den Namen von Gott, dem Vater. Das ist jetzt eine Information, die interessant ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ja, lasst uns das mal durchdenken. Jeder Engel hat den Namen von Gott bekommen. Also Gabriel, Michael und wie sie alle heißen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, aber auch Satan. Das sind alles benannte Geschöpfe, die von Jesus Christus oder von Gott dem Vater den Namen erhalten haben, aber auch Menschen. Wie wir wissen, im Himmel wird uns unser Name offenbart werden, der wahre Name, den wir haben, neben dem Namen, den unsere Eltern uns gegeben haben, ist es so, dass wir einen Namen erhalten von Gott. Und was hat das Ganze mit den Namen auf sich? Zunächst einmal in der Bibel, wenn Namen erwähnt werden, haben sie eine Bedeutung. Es ist etwas Wichtiges, ein Name. Es ist nicht etwas Nebensächliches. Wir sehen zum Beispiel im Beispiel von Jakob und Esau, da wird der Prozess der Geburt ein bisschen beschrieben, dass Jakob die Besonderheit hatte, dem Bruder Esau die Ferse festzuhalten bei der Geburt. Und so hat er den Namen bekommen auch bezüglich dieser Begegnung, dieses Ereignisses. Und ein weiterer Beispiel ist Saulus, der von Gott den Namen Paulus dann bekommen hat. Oder Petrus, der Fels. Ja, das sind Namen mit Bedeutungen, die wichtig sind. Ja, Petrus sollte die Gemeinde aufgebaut werden. Und Das sind Dinge, die also in der Bibel wichtig sind, Namen. Aber bei uns, wie sieht es denn da aus? Unsere Kultur ist ja ziemlich anders mittlerweile als die in der Bibel. Es war damals. Wir haben Namen, die Städte betreffen, New York oder Sydney oder verschiedenste Namen, die uns alle einfallen, die uns einfach gefallen, weil wir nicht so nah sind vielleicht an der amerikanischen Sprache und Kultur. Oder wir benennen unsere Kinder nach prominenten Personen. Ja, ganz wichtig ist es auch, die Namen kurz zu halten heutzutage, damit man sie wütend schreien kann. Nein. Es ist so, dass letztendlich wir eine Kultur haben, die den Namen nicht so viel Bedeutung mehr verleiht, wenn wir ehrlich sind. Aber wir sehen dennoch, es ist auch was Besonderes, jemandem einen Namen zu geben. Also für Eltern ist es nichts Einfaches, einen Namen für sein Kind zu finden, einen passenden Namen, den du das ganze Leben lang, wird dieser Mensch diesen Namen haben. Also ich habe mich damit immer schwer getan und ich weiß, dass andere mehr Kinder haben und auch mit Doppelnamen ihre Kinder versehen. Ich habe da großen Respekt vor. Aber kurz und knapp gesagt, bei Namen geht es um Ränge. Es geht um eine Hierarchie, um deine Position, deine Macht. Das ist interessant, ne? Aber das ist ein Geheimnis, was Namen haben, wenn man sich darüber ein bisschen klar wird. Es ist nämlich so, Kinder sollen ja ihre Eltern ehren. Warum sollen sie das? Weil die Eltern davor da waren. Sie waren davor schon auf dieser Welt. In der Bibel sehen wir immer dieses Prinzip, dass die Jungen von den älteren Menschen lernen sollen. Man hat das Alter zu ehren. Das ist ein biblisches Prinzip. Und das hat damit zu tun, damit, dass der Mensch, der über dir steht, sozusagen im Alter, ja, dass er vor dir schon da war, dass er hoffentlich weiser ist, dadurch, dass er mehr Erfahrungen gesammelt hat mit Gott. Und das ist ein Prinzip, was in der Bibel aktiv zu verfolgen ist. Das ist spannend, wenn man mal darauf achtet, wie das wirklich stimmt. Und natürlich endet die Ehre nicht bei den Eltern. Nein, die Eltern müssen Gott ehren. Ja, denn Gott war vor ihnen da. Und die müssen auch ihre Eltern ehren. Ja, und Gott ist der Erste gewesen. Und nicht der Erste der Schöpfung, sondern der Erste, der Ewige. Er ist zeitlos. Und das sprengt unser Verständnis. Gott sagt selbst, als er sich im Volk Israel durch Mose erneut vorstellt, wie hat er sich genannt? Ich bin der Ich Bin. Ich habe es nicht nötig, einen Namen zu haben. Ich wurde nicht von jemandem erschaffen. Ich bin da. Ich war schon immer da. Das ist dieser Name Gottes und der zeigt eine unheimliche Macht. Von ihm entspringt alles. Und deswegen ist es ein Rang. Es ist ein Rangsystem, Namen. Und es ist spannend zu sehen. Und selbst in der Wissenschaft sehen wir das, wenn ein Botaniker irgendwo im Urwald eine neue Pflanze findet, ein Wissenschaftler, und sich freut, es ist eine neue Spezies oder sowas, dann benennt er sie. Das ist eine ganz große Ehre. Dann ist oft werden Geschichtsbücher darüber schreiben, wer die Pflanze denn entdeckt hat. Also das ist dann, es hängt zusammen, wie wir sehen. Namen geben ist etwas Wichtiges, etwas Großes. Es ist nichts Kleines. Und Adam bekam diese ganz große, wichtige Aufgabe, die Tiere zu benennen. Warum? Weil er über die Tiere steht im Rang. Weil er über die Tiere herrscht. So stellt es uns die Bibel vor. Wir Menschen letztendlich herrschen über diese Welt. Sie ist uns übergeben. Auch wenn wir schlechte Herrscher sind, müssen wir dazu sagen, ja, wie wir mit der Natur umgehen und mit den Tieren. Und auch mit uns selbst. Aber nichtsdestotrotz, Namen haben eine Bedeutung und eine Macht. Und was bezweckt denn Paulus mit dieser Information? Warum erinnert er uns daran, dass Gott letztendlich was ist? Er ist unser Schöpfer. Er ist der Erste. Von ihm ging alles aus. Das heißt, Gott ist würdig des Kniebeugens. Gott ist würdig, dass wir ihn ehren. Und das im Herzen, in erster Linie. Wenn wir wollen, auch mit dem Körper die Knie beugen. Es ist etwas Gutes. Es ist etwas, was uns, glaube ich, auch ein bisschen entglichen ist. Etwas, was wir vielleicht für uns entdecken können, privat oder als Gemeinde, je nach, so wie er mag. Aber es ist die Frage, die sich stellt für mich, ehre ich mit meinem Verhalten und mit meinem Reden Gott, wie ich ihn anrede, oder bin ich vielleicht doch oberflächlich und sehe ihn nicht wirklich bewusst als meinen Schöpfer an? Denn er ist nicht im selben Rang wie ich, er steht so weit drüber. Dennoch trifft mich seine gesamte Liebe so stark. Es ist spannend, dieses Mächteverhältnis. Und dennoch haben wir eine Beziehung mit ihm, den Schöpfer. das ist Vers 15, lass uns Vers 16 angucken. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen. Hier wird uns gesagt, dass er uns den Reichtum gebe. Ja? Nach seinem Reichtum seiner Herrlichkeit soll er uns Kraft geben. Das wünscht sich Paulus für diese Menschen, für die Epheser. Und nach welchem Maßstab? Nicht nach dem Maßstab, zum Beispiel nach deinem Glauben, lieber Bruder, sollst du die Kraft bekommen. Nein, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Ein Glück, dass das nicht mein Glaube als Maßstab benutzt wurde, sondern dass wirklich der Reichtum seiner Herrlichkeit als Maßstab steht. Und Gottes Macht wird uns hier gezeigt, ist unabhängig von unserem Glauben. Er ist dennoch mächtig, auch wenn wir seine Macht nicht verstehen oder nicht an ihn glauben. Oder einen kleinen Glauben haben. Gott ist dennoch allmächtig. Er kann alles bewirken, alles. Er hat keine Grenze. Wir haben die Grenze in unseren Gehirnen, in unserem Glauben, in unserem Verständnis. Und Gott hat diese Grenze aber nicht. Er ist nicht gebunden an unserem Glauben. Er ist weitaus mächtiger. Das ist schön und es macht Mut, wenn man das weiß. Ich finde ganz toll, eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel, es ist, steht im Buch Hiob, im Kapitel 41, da präsentiert Gott seine Macht an die gesamte Menschheit, aber insbesondere in dem Bereich an Hiob. Er demonstriert, wie mächtig er ist, indem er zeigt, was er erschaffen hat. Da werden zwei Dinosaurier erwähnt. Das Wort Dinosaurier ist relativ modern. Früher hieß es Drachen. Es waren zwei Drachen. Der eine speit Feuer. Das ist die Realität und es wird uns wirklich gezeigt, wie Gott sie erschaffen hat, so in der Form, dass sie eine unbändige Macht hatten, diese Tiere. Sie konnten Bäume ausreißen und während des Laufens mit ihrem Körper beim Laufen einfach nur. Die Helden der damaligen Zeit, die letztendlich das Essen hatten, Dinosaurier auf dem Menü, die hatten Angst. Die haben gezittert vor diesen beiden Tieren, vor diesen beiden Exemplaren, die Gott erschaffen hatte. So mächtig ist Gott. Das ist aber nur ein Beispiel für unseren kleinen Glauben. Ja, dieses Kapitel 41 zeigt nicht die Macht Gottes, denn das hat er an einem Tag erschaffen, wo er alle Arten der Tiere erschaffen hat, ja, die auf dem Land leben. Da wurden auch diese zwei erschaffen. Das ist so eine Nebensache. Und das ist noch rausgepickt, ein kleines Exemplar. Für Gott ist es ein leichtes, unsere Vorstellung, seine Allmacht zu sprengen. Und er ist wirklich allmächtig. Und ja, ich finde es so spannend. Hier steht, dass wir gestärkt werden, ja, dass wir Kraft bekommen. Und es steht aber der wichtige Zusatz am inneren Menschen. Ich hatte mir so den Spaß erlaubt, den Gedankenspaß, zu denken, ja, wie wäre es denn, wenn hier nicht der innere Mensch stellen würde? Dann gäbe es vielleicht Sekten, wo Christen alle Bodybuilder wären. Ja, wir sind gute Christen, ja, wir sind gestärkt. Ja, wir haben Kraft dadurch, dass Gott so herrlich ist. Ja? Nein, der innere Menschen soll gestärkt werden. Das ist ganz bewusst erwähnt, dass wir nicht schon wieder abdriften in unsere Äußerlichkeiten. Denn wir Menschen werden beherrscht durch Äußerlichkeiten. Wir sehen das, was vor Augen ist und das ist das, was wir mögen. Das ist das, was wir kennen. Und hier wird es aber gesagt, nee, der innere Mensch soll stark werden, nicht der äußere Mensch, nicht das, was du anguckst und gut heißt oder das, was du siehst, die ganzen Aktionen, die man als Christ vielleicht macht, das ist alles schön und gut, aber der innere Mensch, darum geht es dem Herrn. Er sieht das Herzen, das, was verborgen ist. Und deswegen da drin, in diesem Bereich, wo wir meistens sehr schwach sind, sollen wir stark werden. Äußerlich sind wir meistens stark, da sollen wir schwach werden. Am inneren Menschen sollen wir stark sein als Christen. Und das ist das, was Apostel Paulus dieser neu gegründeten Gemeinde in Ephesus wünschte, dass sie letztendlich auf den inneren geistlichen Zustand achten, den sie hatten. Ja, denn damals war es auch so, dass viele Äußerlichkeiten geschahen. Es gab ja viele Wunder noch. Anders als in unserer Zeit war es an der Tagesordnung damals, dass Heilungen stattfanden, dass Menschen wirklich Wunder erlebten. Warum? Weil es unterstrich ganz besonders eine Botschaft an diese Juden, die doch das Christentum als Feindschaft sahen. Denn sie hatten den Alleinanspruch in ihren Augen an Jahwe, an Gott. Er sollte ihnen gehören. Und diese Christen, die haben plötzlich aber Wunder getan, die sie nicht von der Hand weisen konnten. Und es war ganz wichtig, um letztendlich die Juden zu überführen, diese äußerlichen Wunder, die geschahen. Ja, das hat abgeschwächt. Schon ein paar Jahre danach, nachdem die Apostel verstorben sind, haben diese Wunder nachgelassen und sind ganz verschwunden sozusagen. Und sie waren wichtig, um letztendlich die Autorität der Apostel zu unterstreichen, damit das Evangelium Frucht trägt in die ganze Welt. Und was bedeutet denn letztendlich jetzt der innere Mensch, dass dieser Mensch stark wird? Es bedeutet, dass wir als Christen geistlich reifen, geistlich wachsen, ganz einfach gesagt. Das ist etwas ganz Einfaches vom Verständnis und etwas total Schweres in der Praxis. Es ist sehr schwer, um geistlichen Menschen zu reifen, wenn man es bewusst als Ziel verfolgt. Ich weiß nicht, verfolgst du deine Reife, dein Wachstum letztendlich als Ziel? Oder sagst du, naja, ich bin ja schon gläubig, ich bete ja. Weil, nein, du sollst wachsen, du sollst nicht so bleiben, wie du bist, weil du nicht reif bist oder noch nicht reif genug bist. Man kann immer reifer werden. Das sieht man ja auch im Menschenleben. Ja? Erwachsene reifen immer noch, auch wenn sie schon 40 sind und darunter und darüber. Ich denke, der Mensch ist immer weiter am sich entwickeln. Genauso auch der innere Mensch. Und die Wiedergeburt, wie ich sagte, ist dieser erste Schritt. Es ist der erste Babyschritt. Es ist der erste Glaubensschritt, der geschieht. Danach kommen viele weitere Schritte. So sollte es sein. Und Paulus beschwert sich in einem anderen Brief über Geschwister, die immer noch Säuglingsnahrung nehmen. Es ist also eine Gefahr, dass wir überhaupt nicht wachsen. Dass wir zwar Christen werden, uns bekehren und dann da hängen bleiben. Das gibt es. Und davor warnt ja Apostel Paulus letztendlich mit dem, dass er sagt, ich wünschte, dass ihr doch echte Nahrung bekommen könntet. Und deswegen wünscht er auch, dass diese Christen hier sich weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob du diesen Wunsch hast, dich weiterzuentwickeln als Christ. Es ist ein Ziel eines Christen. Nicht damit er stark ist am äußerlichen Menschen, sondern mal am inneren Menschen. Damit er schwach ist und Gott stark durch ihn wirken kann. Damit er ein starkes Dankeschön Gott geben kann. Und tatsächlich ist es so, diese Christen, die diese Botschaft gehört hatten damals, sie wurden verfolgt. Ihr Leben wurde bedroht im Nachhinein. Sie hatten ein ganz schlimmes Leben, einen Werdegang danach, diese Gemeinde auch in Ephesus. Und es kann auch uns erreichen. Wir leben jetzt im Wohlstand. Wir leben jetzt in der Gnade Gottes, in einer Zeit, wo wir einfach so viel haben, dass es uns schon schädlich ist, das, was wir haben. Aber das alles kann uns genommen werden. Ja, ein Krieg reicht aus und er kann schnell ausbrechen, wie wir wissen, in unserer Zeit. Und dann ist es plötzlich schwer, stark zu sein, äußerlich schwer, stark zu sein, aber auch innerlich, wenn wir nicht gereift sind. Wie soll denn der Heilige Geist durch uns wirken, wenn wir voller Sünde sind, wenn wir ihm keinen Freiraum geben und nicht am inneren Menschen stark sind, sondern nur äußerlich? Also es ist echt wichtig, das ernst zu nehmen, diesen Wunsch, den Paulus hier hatte, und zu erkennen, dass wir schwach sein müssen, um stark zu sein. Also damit Christus durch mich stark sein kann, muss ich schwach sein. Das ist so wichtig, diese Erkenntnis. Nun, Vers 17. Hier geht es weiter. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Erstmal da, ich weiß, das ist mitten im Satz, man möchte weiterlesen, aber lasst uns das mal gucken. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, offenbart uns, Gott selbst wohnt in deinem Herzen. Ja, das ist aber auch nur, wenn du glaubst. Und zwar nicht, wie Satan glaubt, an die Existenz Gottes. Er braucht ja nicht mal glauben, sondern dass du glaubst mit Frucht. Glaubst mit der Frucht der Umkehr, der Buße. Der Einsicht, dass ich Sünder bin und Gott nötig habe. Ja, das ist so wichtig, dass ein Glaube nicht etwas ist, was abstrakt ist, sondern etwas ist, was in einer Tat weitergeht. Er bleibt nicht stehen in der Erkenntnis, ja, ich bin Sünder. Nein, er geht weiter hin zur Buße. Das ist das erste Werk des Glaubens, richtig. Die Erkenntnis und die Buße, dass man umkehrt und sagt, Herr, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich so gelebt habe ohne dich oder so lebe vielleicht immer noch ohne dich. Ja, und das hat nichts mit Religion zu tun, aber auch gar nichts. Das ist das Gegenteil von Religion. Das hat etwas zu tun mit dem Reden, dem aktiven Reden mit Gott, mit Jesus Christus und mit einer lebendigen Beziehung, die wir tagtäglich führen. Damit hat es zu tun. Aber dennoch ist es so, dass wir die Verantwortung tragen für unser Handeln, für unser Herz. Wir sind, zwar wohnt Gott in unserem Herzen, wird hier in der Bibel, durch Christus, ja, wohnt er in unserem Herzen, aber wir verwalten dieses Herz immer noch. Wir können Gott aus unserem Herzen drängen, ja, wir können diesen Heiligen Geist betrüben, wird uns in der Bibel des Öfteren gesagt, indem wir ignorieren, indem wir den Willen Gottes nicht tun. Wir müssen gar nicht mal sündigen, indem wir einfach unseren Willen tun. Indem wir nicht an Gott denken, sondern einfach blind entscheiden, was wir wollen, jetzt wo wir ja bekehrte Menschen sind. Also da stehen wir immer in der Gefahr, Gott Bereiche wieder wegzunehmen sozusagen, die eigentlich ihm zustehen. Wenn wir uns bekehren, dann sollte die Bekehrung nicht, der Herrschaftswechsel sollte nicht allein über die Seele stattfinden, sondern über das Leben. Ja, ich gebe mein Leben in deine Hände. Das ist der Herrschaftswechsel. Nicht, ich gebe dir meine Seele und somit bin ich errettet in deine Hände. Nein, es geht beides, Hand in Hand, die Seele und das Leben. Ich muss mein Leben ihm abgeben. Das ist Bekehrung. Das ist diese Umkehr, das Denken. Alles wird umgeräumt im Kopf. Und das ist spannend zu sehen. Aber unser Ego ist da und wir kämpfen damit als Christen. Ja? Wir kämpfen ein Leben lang damit. Es ist stark, wie bei jedem Menschen, auch bei uns Christen. Wir finden es toll, eine Familie zu haben und verbringen vielleicht viel zu viel Zeit mit dieser Familie, weil, es ist ja auch Gottes Wille, Familie ist ein Gottes Geschenk. Wir können es aber auch als Ausrede benutzen, um nicht mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ja? Also jede Sache kann schädlich sein, wenn sie die Beziehung zu Gott gefährdet und mindert. Das kann der Beruf sein, es können die Freuden im Leben sein, wie auch immer sie aussehen, die Hobbys, irgendeine Beziehung, eine Freundin haben, einen Freund haben, wonach sich das Herz des Menschen alles sehnt. Es ist nicht verwerflich, ja, aber es kann schädlich werden. Und es ist ohne Wachstum nicht möglich, letztendlich nach der Wiedergeburt ein glücklicher Christ zu sein. Das kommt hinzu. Also wenn du dich wunderst, du bist ein erlöster Christ und bist dir sicher, du hast deine Heilsgewissheit, aber du bist unglücklich im Herzen, dann hängt es an dem Wachstum, an dem Stillstand deines Wachstums meistens zusammen, dass du nicht vorankommst. Das macht ja nicht glücklich. Man muss sich einen unterernährten Menschen vorstellen. Er ist nicht glücklich, dass er keine Nahrung bekommt. Nein, genauso auch der innere Mensch. Wir benötigen diese Nahrung, ja, die tägliche Beziehung mit Gott, die stille Zeit, die wir so nennen. Das heißt, die Zeit, wo es stille wird, wo draußen nicht die Ablenkung herrscht, wo wir einfach unser Herz auf Gott ausrichten. Und er redet und wir zuhören und wir auch reden, nicht nur er redet, ja, in dieser Zeit. Und das ist das Schöne, dann sind wir glücklich. Das bringt uns Glück. Das hat nicht nur etwas mit Gehorsam zu tun und Gott ist ein Gott der Regeln. Die Regeln gibt es, damit du glücklich bist, unter anderem. Ja, das will Gott. Er will, dass wir Menschen auch glücklich sind, nicht nur errettet. Nein, er hat das Leben geplant für dich. Und deswegen ist es wichtig, hier zu verstehen, ja, im Herzen wohnt Gott, aber wie wohnt er? Und wir sehen in der Bibel diese Aufforderung auch, dass wir eine lebendige Quelle haben. Oder diese Information, ja, bei der Samariterin, die Begegnung. Ich lese das einmal vor. Johannes Kapitel 4 steht das im Vers, Kapitel 4, die Begegnung. Ganz bekannter, Vers 14, ganz bekannter Vers, denke ich. Johannes Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Das heißt, das Geschenk der Ewigkeit, daraus können wir immer wieder schöpfen. Es ist eine Quelle, aus der Wasser, lebendiges Wasser, entspringt, Tag für Tag. Und es reicht auch aus, um andere Menschen davon weiterzugeben, Wasser. Das heißt, die frohe Botschaft weiterzugeben, ja, dass Menschen sich bekehren. Diese Macht hast du bekommen mit deiner Bekehrung, dass du mit Menschen über Jesus Christus, über die Wiedergeburt reden darfst und kannst. Und Wir werden aufgefordert, in der Bibel als Gemeinden zurück zur ersten Liebe zu kehren. Da, wo wir noch das Evangelium brennend geteilt haben, da, wo wir gar nicht konnten, nicht etwas weiter zu sagen, was in uns geschehen ist. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ich bin gestorben und wieder auferstanden. Das ist da die Wiedergeburt, ja? Und das ist so schön einfach, dass das möglich ist. Und wenn du müde bist, wenn du einfach erschöpft bist und unglücklich, dann fordert dich der Herr auf, kommt her. Ja, und ich will euch Ruhe geben. Das sagt er uns in Matthäus, dass er uns wieder diese Ruhe, immer wieder, Tag für Tag gibt er uns diese Ruhe. Und das Glück, das wahre Glück, dass die Freude, die uns Freude gibt, dieses Glück, was auch im Leid bestehen bleibt, ja. Und das ist ähnlich wie diesen Neustart, den man machen kann bei Computern oder bei Handys, wenn es irgendwann mal klemmt. Da ist oft, dass die ITler sagen, ja, haben Sie denn schon einen Neustart gemacht? Das ist so der Standardspruch. Haben Sie das Modem resettet, wenn es mal Internetprobleme gibt? Also dieser Reset, den sehen wir auch beim inneren Menschen. Das bedeutet nicht eine neue Bekehrung, aber es bedeutet sich neu bewusst machen. Ich muss zu Gott zurückkehren. Immer wieder, wenn ich ein Problem habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann ist es späteste Zeit, zurückzukehren. Man sollte ja bei Gott bleiben und in der Beziehung stecken, aber wir verrennen uns als Menschen. Deswegen gibt es diese Verse ja auch. Und es ist einfach schön zu sehen, dass Gott diesen Durst, den wir haben, stillen kann und stillt. Aber, wie ich sagte, ein Herrschaftswechsel betrifft nicht nur die Seele, sie betrifft auch das Leben. Und das bedeutet, dass ich meine Pläne, meine Träume, die ich so sehr liebe, Gott übergeben muss. Das ist Herrschaftswechsel. Er ist der Herr über meine Träume. Er ist der Herr über meine Pläne, denn er hat einen Plan für dich. Ob du ihn ausführst oder nicht, das ist mal beiseite geschoben, aber er hat einen Plan. Und sein Plan macht den inneren Menschen glücklich. Den äußeren Menschen macht er nicht glücklich. Also nicht zwingend. Das heißt, uns wird nicht gesagt, wenn wir bekehrt sind, dass wir reich werden, dass wir ständig mit einem Lächeln durch die Welt rennen werden, Familien gründen und einfach ein glückliches, in dem Sinne weltliches Leben führen. Nein, ist es überhaupt nicht. Das Leben kann voller Leid und Schmerz sein eines Christen und dennoch wird er glücklich sein. Er wird glücklich sein, denn er hat Ruhe in seiner Seele. Und Gott hat den besten Plan. Gottes Plan ist aber so, dass er wirklich durch Tiefen auch geht, damit wir Lektionen im Leben erlernen. Ja, und es ist nicht ein leichter Weg, aber das Joch zu tragen ist ein leichtes, denn der Herr ist bei uns. Er geht diesen Weg mit uns, mit jedem Einzelnen persönlich. Hier geht es dann weiter im zweiten Teil des Verses. Das, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid. Und dann geht es weiter. In Liebe gewurzelt und gegründet. Die Liebe ist Jesus Christus. In ihm sollen unsere Wurzeln ausschlagen. Da sollen wir richtig drin sein. Da muss unsere Beziehung stark sein in Christus letztendlich. Das meint hier Apostel Paulus. Eine schöne Bildsprache, die er hat. Das erinnert mich an Psalm 1, wo der Baum am Wasserbächen gepflanzt ist oder dort steht und wirklich seine Wurzeln werden stark dadurch, dass er sich ernähren kann aus der Kraft Gottes, aus diesem Wasserbach. Und genauso soll ein Christ sein. Er soll wie ein Baum gewachsen am Wasserbach sein, an dieser ewigen Quelle. Und er soll daraus in der Liebe, in Jesus Christus gewurzelt und gegründet sein. Denn alles kann passieren in diesem Leben. Ja? Wir können durch das Todestal gehen. Wir können alle, die uns lieb sind, wir können eine Gemeinde verlieren. So viel kann uns genommen werden. Aber was uns nicht genommen werden kann, ist der Fels. Wenn wir auf ihn stehen und in ihm gewurzelt sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann sind wir sicher, dann haben wir diese Ruhe. Und da kann kommen, was kommt. Und es ist nicht die Liebe der Menschen, zwischenmenschliche Liebe gemeint hier, auf keinen Fall. Es ist die Liebe Gottes gemeint, diese selbstlose Liebe, die gibt, ohne zu fordern, ohne zu erwarten. Ja, Jesus hat sich geopfert am Kreuz für uns Menschen. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Was haben wir Menschen davor gemacht? Gar nichts. Uns versündigt, uns schuldig gemacht. Das machen wir immer noch, aber er ist ohne dass wir etwas gemacht haben, ans Kreuz gegangen aus Liebe, aus Gehorsam, ja. Und das sehen wir hier, wie mächtig dieses Bild der Verwurzeltsein in Jesus Christus ist. Ja, er macht das ohne Gegenleistung. Und wir dürfen jederzeit zurückkehren. Ja, das Schlimme ist nicht manchmal sich zu verrennen, sondern stur zu bleiben und auf sein Recht zu pochen. Das ist wirklich schlimm. Und es ist auch ein Gericht Gottes, wenn wir nicht erkennen, dass wir uns verrennt haben als Christen. Das bedeutet, ja, dass wir den Heiligen Geist nicht mehr wahrnehmen, dass wir ihn so sehr betrübt haben vielleicht, dass er beleidigt ist. Ja? Nun denn, dann fährt Apostel Paulus jetzt fort und im Vers 18 in seinem Gebet sehen wir, dass also wir sollen stark sein und dazu fähig, damit wir dazu fähig sind, ja, und jetzt Vers 18, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Genau, und hier geht es letztendlich, die Erkenntnis Gottes soll in uns Menschen vollkommener werden. Sie soll wachsen. Ähnlich wie der innere Mensch zunehmen soll an Reife, soll auch unsere Erkenntnis zunehmen, wer Gott ist und wie er ist. Vom Wesen, vom Charakter, was er getan hat, warum er es getan hat, die Beweggründe letztendlich verstehen. Und ich muss ehrlich sagen, das lässt sehr viel Interpretiermöglichkeiten, Auslegungsmöglichkeiten zu hier, diese Stelle. Es haben auch sehr viele Theologen unterschiedliche Ansichten hier, was denn jetzt die Breite, die Länge, die Tiefe, diese Maßeinheiten sind, die Höhe. Und so habe ich mir auch erlaubt, meine eigenen Versuchen zu fassen. Aber sie können auch gut daneben liegen. Ja, der Vers ist relativ offen und wir dürfen da auch eine andere Meinung zu haben. Aber wir können generell sagen, hier geht es um Maßeinheiten, die Gott beschreiben, die sein Wesen beschreiben und erklären und die seine Beweggründe auch erklären. Ja, also nun denn, zu Breite, wollen wir mal gucken. Die Breite Gottes, in diesem Kapitel 3 haben wir ja gesehen, das Geheimnis wurde offenbart, die Nationen wurden jetzt dazugezählt. Ja? Die Breite Gottes betrifft letztendlich, so bin ich der Meinung, die Liebe Gottes. Also es ist ein Bild für die Liebe Gottes, die wirklich alle Menschen umfasst. Den ganzen Globus, nicht nur Israel, wie es bisher war. Natürlich hat Gott die Welt geliebt, aber auserwählt waren die Israeliten. Und das war tausende von Jahren, ja. Und dann kamen plötzlich Christen dazu. Die ganze Welt kam hinzu. So breit ist Gottes Liebe, dass er keinen Menschen ausschließt von seinem Angebot der Errettung. Keiner ist ausgeschlossen. Und das ist eine wahrhaft breite, große Liebe. Und Breite und Länge sind eigentlich dasselbe tatsächlich. Von der Maßeinheit her gibt es da keinen Unterschied. Es ist genau dasselbe, die Breite und die Länge. Aber vielleicht können wir das so interpretieren, oder ich habe es so interpretiert, dass Länge vielleicht eine Zeitdauer ist. Dass es nicht nur etwas ist, was eine Dimension darstellt, sondern auch die Zeit komplett darstellt. Wie lange denn das anhält. Und lasst uns dazu mal Psalm 136 aufschlagen. Psalm 136. Ja, die Verse 1 bis 5. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Und lasst uns mal die Verse weitergehen. Vers 26 im selben Psalm. Dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade währt ewiglich. Ihr hört es schon raus, dieses Wort, ewiglich. So lange währt Gottes Gnade. Es wird in der Ewigkeit bestehen und sie ist auch jetzt schon aktiv. Die Gnade Gottes ist ewiglich. Und das ist letztendlich wie lang das Angebot der Liebe Gottes zu uns Menschen da ist. Natürlich wissen wir, die Gnadenzeit ist nicht ewiglich. Ja? Die hat eine Grenze, bis das letzte Kind Gottes dazugekommen ist und die Familie komplett ist und wir entrückt werden in den Himmel. Aber die Gnade und die Liebe Gottes ist ewiglich. Und das ist die Länge der Liebe Gottes letztendlich. Sie ist für immer da. In der Tiefe, zur Tiefe, es hängt auch mit dem Heilsplan Gottes zu tun, ja. Wie tief liebt Gott uns Menschen? Er ist bereit gewesen, seinen Sohn, wie wir heute Morgen schon gehört haben, in den Tod zu schicken. Er ist gestorben am Kreuz, er wurde ermordet am Kreuz, kann man sagen, getötet. Oh, als Unschuldiger und ist in den Hades hinabgestiegen, in das Totenreich, ist Gott selbst hinabgestiegen. Ja? Und wir sehen einfach, wie heftig das ist, dass er selbstlos so viel Leid auf sich genommen hat. So tief ist Gottes Liebe. Und ich glaube, diese Tiefe, die werden wir nie verstehen, genauso wie die anderen Maßeinheiten. Das ist etwas, was einfach beschreibend ist, damit wir Menschen wirklich aufwachen und ihn kennenlernen, ihn versuchen zu verstehen und zu begreifen, warum er was getan hat. Und wir sehen hier, der Himmel steht offen, ja, das ewige Leben ist uns angeboten als Menschen. Doch die Wahrheit ist, die Mehrheit der Menschheit in der ganzen Zeit lehnt Gott ab, lehnt die Wahrheit ab, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Sie lehnt ab, dass dieser Vater Gott seinen Sohn geschickt hat auf die Welt, um zu sterben. Und sie lehnt dieses Angebot ab. Das ist die Realität, in der wir leben. Ist das die Realität für uns Christen? Aber ich bezweifle es. Für mich ist es das oft nicht. Ich schaue weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue sehr oft kalt weg. Und ich weiß, dass die Menschen um mich herum, wenn sie nicht die rettende Botschaft hören, in die Hölle kommen werden. Und das nicht einmal für 10 Jahre, sondern auf ewig. Das ist schrecklich. Ja, dieser Gedanke, der ist so furchtbar und so schrecklich, dass wir ihn verdrängen als Christen. Aber Matthias hat auch schon heute Morgen gesagt, wir tragen eine Mitverantwortung für unsere Mitmenschen. Wir müssen ihnen die wahre frohe Botschaft geben und weitergeben. Die Wiedergeburt ist kein Schatz, den man hamstert. Die dürfen wir weitergeben. Und wir müssen unseren Mund lernen aufzumachen. Unseren Charme für unseren Herrn zu überwinden. Ja, und das ist so wichtig, diese rettende Botschaft weiterzugeben. Und ich denke, wir sind da viel zu passiv. Und werden danach uns schämen dafür, dass wir zu passiv waren. Dass wir nicht die Wahrheit ausgesprochen haben in Situationen, wo wir hätten reden müssen. Und es ist wichtig, auch das nochmal zu hören, immer wieder, damit wir wachgerüttelt werden, weil wir sind gerne in einem Schlummerschlaf im Christlichen, aber wir müssen wach sein als Christen. Ja, der Herr kommt bald, und dann gibt es diese Chance nicht mehr, diese frohe, rettende Botschaft weiterzugeben. Und dann ist es zu spät, dann können wir nicht mehr diese Botschaft weitergeben. Und unser Antrieb sollte nicht unsere Angst sein, sondern es sollte wirklich diese wahre Liebe sein, aus dem Glück heraus, das wir haben, das teilen wollen. Das ist das, was uns anleiten sollte und der Fakt, dass die Menschen in Ewigkeit keine Chance mehr haben werden, ja, weil sie den Sohn Gottes abgelehnt haben, der extra gestorben ist für sie. Und ich kann den Zorn des Vaters wirklich nachvollziehen, dass er zornig ist und die Menschen in Ewigkeit in die Hölle schmeißt. So hart wie es ist. Warum? Weil er seinen Sohn so sehr liebte und sie haben ihn ignoriert. Sie haben dieses Angebot einfach gesehen und gesagt, ach, wir glauben nicht dran. Ich bin mein eigener Gott. Ich richte dich, Gott, nicht du mich. Und das ist einfach der Fehler, den die Menschheit macht. Sie akzeptiert ihn nicht als Gott. Und das bringt den Zorn Gottes auf sie. Aber noch leben wir in dieser Gnadenzeit. Ja, das muss nicht geschehen. Wir haben heute die Möglichkeit, noch die frohe Botschaft weiterzugeben. Und sie ist nur dann froh, wenn wir sie weitergeben. Nun denn, wollen wir mal zum weiteren Punkt kommen, zur Höhe. Die Maßeinheit gibt es auch, die hier benannt wird. Und zwar, für mich beschreibt sie die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und wir sehen hier, dass Gott und der Vater sind eins, haben wir vorhin gesehen. Das heißt, beide sind zu 100% Gott und sie sind letztendlich auf dem Thron. Sie teilen sich den Thron. Zu Rechten sitzt Jesus Christus, zu Rechten Gottes, wissen wir. Und er wartet letztendlich auf diesen Moment, wo der Vater ihm sagt, es ist Zeit, du darfst deine Braut holen. Er wartet genau auf diesen Moment momentan, unser Herr Jesus Christus. Und es ist schön zu sehen, er verdient diese Herrlichkeit, absolut. Denn er ist wirklich in den Tod gegangen, in diese Tiefe gegangen für uns Menschen. Und so sehen wir einfach die Liebe Gottes auch zu seinem Sohn. Er hat ihn wieder emporgehoben. Er ist stolz auf ihn. Und er möchte auch stolz auf uns sein. Ja, deswegen lasst uns nicht zögern mit der rettenden Botschaft, die wir kennen. Nun, im Vers 19, lasst uns weitergehen. Vers 19 geht es weiter mit dieser Beschreibung. Im Vers 19, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ja, hier gibt es wieder etwas, was erfüllt werden muss. Es spricht wieder über irgendeinen Raum, der erfüllt werden muss. Wieder Maßeinheiten. Das ist das, was wir Menschen kennen und verstehen. Deswegen gebraucht auch Paulus diese Sprache und der Heilige Geist. Und wir werden aufgefordert, wirklich Gott zu erkennen, die Liebe Gottes, die Motivation Gottes zu verstehen, aber wir können sie gar nicht verstehen, sagt es auch hier gleichzeitig. Aber dennoch befreit uns das nicht von diesem Drang, den wir haben sollten, immer mehr von Gott zu lernen und zu erkennen. Und das ist wunderschön hier zu sehen, wie das erneut als Bild wie ein Glas, was gefüllt wird, wird unser Herz, unsere Seele beschrieben. Sie soll voll werden mit etwas, und zwar mit Gott. Ja, und es ist einfach wichtig, erneut zu erwähnen, wir können ein Glas nur einmal füllen oder nicht nur einmal füllen, wir müssen es mit Gott füllen. Ja, wir füllen es entweder mit uns selbst, mit Egoismus, mit Sünde oder wir füllen es wirklich mit Gott. Und das ist das, was hier letztendlich wieder mit diesem Füllen beschrieben wird. Ja, wir müssen aufpassen, wir können keine zwei Herren dienen. Als Christen haben wir einen Herrn. Das ist nicht eine Floske, wenn wir sagen, Herr Jesus, er ist unser Herr. Das heißt, er bestimmt über mein Leben. Er ist nicht irgendjemand für mich, mit dem ich eine freundschaftliche Beziehung habe. Nein, das geht weit daraus hinüber. Er ist mein Herr. Das heißt, es ist so, dass ich ihm gehorchen muss. Das ist interessant, ne? Das ist ein unangenehmer Begriff, Gehorsam, ja. Herr, aber so ist es. Wir sollen ihm gehorchen, denn wenn wir ihm nicht gehorchen, sind wir unglücklich. Wir fügen uns selbst Schaden zu, weil wir nicht mehr normale Menschen sind. Wir können das Glück in der Welt nicht finden mehr. Die Menschheit kann ihr Herz ein Stück weit füllen mit Sünde und so satt sein, dass sie nicht diesen Durst verspüren nach Gott. Aber wir als wiedergeborene Menschen, als neue Kreaturen, tun uns nur Schaden und Unglück an. Wir brauchen Gott, um glücklich zu sein. Wir können ohne ihn in diesem Leben nicht glücklich sein. Und es ist so wichtig, einfach zu verstehen, dass Gott sich abgewendet hat von seinem eigenen Sohn, ja, von Jesus Christus. Und er wendet sich auch von mir und dir ab. Wenn wir voller Sünde sind und ihn ignorieren und sagen, meine Beziehung zu ihm passt schon, ich hinterfrage nie, ja, dann kann es sein, dass Gott dich gar nicht anschaut. Er konnte Jesus nicht angucken auf dem Kreuz, wo die Sünde auf ihm lag. Ja, und das ist schlimm. Es ist schlimm zu sehen. Und wir sehen einfach die Wichtigkeit der Heiligung bei uns Christen. Die Heiligung ist wichtig, voranzuschreiten, immer wieder. Das ist ja nichts anderes, als zu verstehen, ja, ich bin tatsächlich Sünder und ich bleibe auch Sünder. Ich muss also mich heilig benehmen. Das heißt, ich muss mit meiner Sünde zu Gott gehen, zum Kreuz gehen und um Vergebung bitten. Und dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden. Und zwar egal welche Sünde, ob es Mord ist oder sonstige schreckliche Taten, das spielt keine Rolle. Er ist gestorben, seine Macht des Todes ist größer. Er hat dafür bezahlt, für alle Sünden. Und es ist schön zu sehen, dass wir eine Chance haben auf wahres Glück auf dieser Welt. Aber wir können uns selbst das Glück, selbst als Christen, verwehren. Ja, und da ist es wichtig, letztendlich das Gefäß mit Gott zu füllen, wie wir hier sehen. Ja, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, steht hier. Das ist nicht ein abstrakter Wunsch, es ist eine echte Möglichkeit, dass Gott in deinem Herzen wohnt und herrscht. Und das wünscht sich Apostel Paulus für diese Christen, die ja umgeben waren mit Götzendienern, mit Hurerei und die selbst dann in Verfolgung gelitten haben später. Also er wünscht sie ihnen, dass sie glücklich sind im inneren Menschen, dass sie wirklich da gesättigt sind, dass sie nicht durstig sind, dass sie aus der Quelle der Ewigen trinken und nicht durstig herumlaufen und unglücklich sind. Ja? Und das wünscht sich Apostel Paulus, denke ich mal, und auch Gott natürlich, für uns ganz besonders auch. Lasst uns einen Vers weitergehen. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, jetzt geht der Fokus auf Gott, weg von uns erneut. Gott da hat Paulus ganz ernst gebetet und Gott hat dieses Gebet auch erhört und gehört. Und es ist oft so, dass ich mich frage, wenn ich bete, auch ernst bete, ich erwische mich immer wieder an meinem Unglauben. Und zwar in dem Bereich, dass ich, wenn ein Gebet erhört wird, überrascht bin. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mich überrascht es jedes Mal. Oh, jetzt ist es passiert. Vorher habe ich doch gebetet und eigentlich hatte ich auch gebetet, dass ich Glauben habe, aber ich hatte ihn nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr große Beter seid oder nicht. Ich hatte auch, nur um das klarzustellen, mal gesagt, dass ich nicht die Gabe des Gebetes habe. Es gibt keine Gabe des Gebetes. Das war eine Floske. Ist mir auch wichtig, dass ihr das nicht falsch versteht. Es gibt das Gebet. Und das ist ein Auftrag. Etwas Wichtiges, was wir gehört haben heute Morgen, was wir aktiv benötigen, um zu überleben als Christen in dieser Welt. Und ja, Gott kann letztendlich unsere Gebete mächtig erhören und übertreffen bei weitem unseren Glauben. Und er kann auch alle Gebete, also es ist eine Theorie, er könnte auch alle Gebete gleichzeitig erhören, die geschehen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. So mächtig ist unser Gott. Er hat da keine Grenze. Unser Glaube, das möchte ich betonen, ist für uns oft die Grenze. Wir dürfen wirklich und müssen für unsere Angehörigen beten und ringen um sie, Tag für Tag einstehen, dass sie zum Glauben kommen. Egal wie stur sie sind, wie weit weg sie sind von Gott, wir müssen für sie beten und einstehen. Das ist so wichtig. Ja, und Paulus erinnert uns, dass wir einfach nicht den Heiligen Geist in ein Stück bekommen haben, also in Maßeinheiten, sondern ein Stückchen, sondern nein, wir haben den ganzen Heiligen Geist bekommen. Und wir dürfen ihn nutzen. Ja, da sind uns die Geschwister oft in der Charismatik Schritte voraus, weil sie einen größeren Glauben haben. Ich sage nicht, dass ich mit ihrer Theologie übereinstimme, aber ich finde es vorbildhaft, wie einen großen Glauben diese Menschen manchmal haben. Und wir können davon lernen, dass wir auch mehr verlangen dürfen, als uns, wir wagen. Wir dürfen von Gott alles verlangen. Natürlich soll es dem Willen Gottes entsprechen. Ja? Wir sollen da nicht vom Fleisch geleitet werden in unseren Gebeten. Ja, und wichtig ist es dabei, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Deswegen Umkehr, tagtäglich umkehren. Wir beenden nun Vers 21, dieses Gebet. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Ja, und diesem Christus Jesus, der diese Tiefe auf sich genommen hat, in den Tod gegangen ist, für dich, für mich, für meine Sünden, damit ich eine Chance überhaupt habe, errettet zu werden, ihm gebührt deswegen in dieser Gemeinde, aber auch in allen Gemeinden, die es jemals gab und Kirchen, nehme ich hinzu, gerne, überall, wo Christen, Wiedergeborene sich treffen, das ist der springende Punkt, wo Kinder Gottes sich treffen, dort gebührt Gott allein die Ehre. Und wir neigen dazu, uns Menschen die Ehre zu geben, Predigern, bekannten Christen, Evangelisten und wie sie alle sind, denen gebührt nicht die Ehre, die Gott gebührt. Ja? Ihm gebührt allein die Herrlichkeit. Und das wird bestätigt hier zweifach, ja. Auf alle Geschlechter gilt das, der Ewigkeit der Ewigkeiten, ja. So sei es. Amen. Das ist so wichtig zu verstehen. Es ist Gott wichtig. Seine Ehre ist ihm wichtig. Deswegen denke ich mal, haben wir heute Morgen auch gesehen, in dem Gebet von Paulus geht ein roter Faden durch. Der Gott, die Intention hat er immer wieder in dem Gebet gehabt, Gott die Ehre zu geben. Auch im Gebet, auch in der Art, wie er mit ihm umgeht. Wie er auf die Knie fällt, ja, wie er mit ihm redet. Es ist spannend zu sehen, die Beziehung zwischen Paulus und Gott letztendlich. Da dürfen wir uns eine Scheibe abschneiden und dazulernen, hoffe ich. Möge der Herr uns segnen und wirklich das zur Frucht bringen. Amen.